Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der Frage, welche moralische Verpflichtung wir alle haben, wenn wir zu Zeugen werden. Das klären wir später anhand einer hochinteressanten Schrift der Psychoanalytikerin Jessica Benjamin. Und zu Beginn schauen wir auf einen der umfangreichsten Romane dieser Saison. Der 1979 geborene Schriftsteller Johan Harstad ist in seiner norwegischen Heimat bereits mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet worden. In Deutschland dagegen ist Harstad noch nahezu unbekannt. Im Oktober ist Norwegen das Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse und auch dieser Umstand dürfte den Rowohlt Verlag ermutigt haben, Harstads knapp 1300 Seiten umfassenden, im Original 2015 erschienenen Roman Max Mischer und die TED-Offensive ins Deutsche zu übersetzen. Es ist ein Buch, das über drei Kontinente und mehrere Jahrzehnte hinweg von Liebe, Freundschaft, Heimat und dem Krieg erzählen will. Christoph Schröder hat Max Mischer und die TED-Offensive gelesen.
Wer einen Roman in einem Umfang von mehr als 1200 Seiten veröffentlicht, steht unter Legitimationszwang. Ein Werk von derartiger Opulenz muss mehr zu erzählen haben als eine gute Geschichte. Es muss eine allgemeingültige Erfahrung vermitteln, die Stimmung einer Epoche oder einer Generation erfassen und in ein schlüssiges literarisches Konzept verwandeln. Oder es muss, wie die autofiktionalen Romane von Karl-Ove Knausgard, in hemmungsloser Privatheit eine neue Form des Erzählens erfinden, die offensichtlich einen Nerv der Zeit trifft. Knausgards Landsmann Johan Harstad hat in einem Interview erzählt, er habe aus seinem Buch Max, Mischer und die TED-Offensive noch 600 Seiten gestrichen. Um es vorwegzunehmen, besser wäre es gewesen, er wäre noch etwas strenger mit sich selbst gewesen und hätte das Gleiche noch einmal getan. Mindestens. Wir begegnen seinem Protagonisten und Ich-Erzähler Max gegen Ende der 1980er Jahre. Max ist 11 Jahre alt und wächst in der Hafenstadt Stavanger auf. Von dort aus brechen die Väter seiner Freunde zu ihren mehrwöchigen Arbeitseinsätzen auf den Ölbohrplattformen auf. Max hat eine glückliche Kindheit. Die Mutter ist eine kluge, progressive Frau. Der Vater ist Pilot von Beruf. Der ewige Wechsel von Aufbruch und Nichtankommen ist eines der vielen Motive des Romans. Was Max' Eltern von anderen unterscheidet, ist ihre politische Haltung. Sie waren Mitglieder der Kommunistischen Partei, haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert und hegen eine tiefe Verachtung für die Verbrechen der amerikanischen Außenpolitik. Als Reaktion auf die für ihn noch Jahre später schwer durchschaubaren politischen Frontverläufe in seinem persönlichen Umfeld entwickelt Max ein geradezu manisches Interesse an Filmen, die sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigen. Die Betrachtung von Francis Ford Coppolas 1979 entstandenem Antikriegsfilm Apocalypse Now wird für ihn und seine Kinderfreunde zu einem Schlüsselerlebnis.
Apocalypse Now ist der letzte Vietnamfilm, den wir uns anschauen. Und der, über den wir am wenigsten reden, aber am meisten nachdenken. Für Stig und André ist Vietnam in erster Linie etwas Exotisches, Unbekanntes, das in die Welt der Unterhaltung gehört. Für mich geht es darum, meine Eltern zu verstehen, wo sie herkommen, wer sie waren. In dem Maße, in dem so etwas möglich ist.
Es war nicht die einzig fragwürdige, aber vielleicht die schlechteste Idee von Johan Harstad, Apocalypse Now seinem Roman als Erzählfolie unterzulegen. Der Vietnamkrieg wird bei Harstad zu einer großen Metapher, mit der die Erfahrungs- und Erlebnisarmut der Generation Max zu einem existenziellen Erlebnis aufgepumpt werden soll. Auf diesem dürftigen Einfall basiert im Grunde der gesamte Roman. Das ist allerdings nicht nur ein wenig anmaßend, sondern darüber hinaus auch unplausibel und willkürlich gesucht. Hinzu kommt, dass aus diesem Verfahren geradezu zwangsläufig eine implizite Schwäche resultiert. Wenn man versucht, so wie der Ich-Erzähler Max, das eigene und bislang noch nicht allzu interessante Leben in einer gigantischen, nostalgisch verzuckerten Textmaschine zu rekonstruieren, dann landet man bei popkulturell ikonisierten Bildern, die jeder kennt. Im Falle des Vietnamkriegs ist das beispielsweise Eddie Adams' Fotografie des Polizeichefs von Saigon, der ein mutmaßliches Mitglied einer Todesschwadron auf offener Straße hinrichtet. Jeder kennt diese Fotografie. welchen Sinn es haben soll, sie noch einmal über Seiten hinweg auf überschaubarem Reflexionsniveau zu analysieren, erschließt sich nicht. Max, Mischa und die TED-Offensive ist als multifunktionales Buch angelegt. Es ist Familiengeschichte und Zeitroman, Entwicklungskünstler und Liebesroman. Und auf jeder dieser Ebenen scheitert das Buch vor allem an der innervierenden Geschwätzigkeit seines Erzählers. Max, mittlerweile 35 Jahre alt, arbeitet als erfolgreicher Theaterregisseur in den USA und erinnert sich, das ist die Ausgangssituation, an sein bisheriges Leben. Er ist 12 Jahre alt, als seine Eltern beschließen, Norwegen zu verlassen und in die USA zu ziehen. Dort erhofft der Vater sich bei einer amerikanischen Fluggesellschaft bessere berufliche Möglichkeiten. Für Max ist der Umzug ein Albtraum. Im neuen Land kommt er nicht so ganz an. Jedenfalls so lange nicht, bis er eine enge Freundschaft mit seinem Mitschüler Mordecai schließt. Über Mordecai lernt Max wiederum während eines Ferienaufenthaltes die 7 Jahre ältere Mischa kennen, die aussieht wie die junge Schauspielerin Shelley Duvall. Mischa ist Malerin und konnte bereits erste Erfolge auf dem Kunstmarkt feiern. An ihre erste Begegnung erinnert sich Max in seinem üblich pathetisch aufgeladenen Deklamationsstil.
Allein dieser Satz zerlegt in seine grundlegenden Bestandteile. Da war sie. Ein schöner Satz. Es ist 20 Jahre her und ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich an die Schlichtheit dessen denke, dass sie da war. Dass sie war. Dass sie plötzlich dastehen und dieses Ereignis mit nichts anderem als diesen minimalen Anstrengungen zum wichtigsten in meinem Leben machen konnte, seit meine Eltern die endgültige Entscheidung getroffen hatten, uns in der Hoffnung der vollständigen Kompatibilität der Kontinente nach Amerika zu transplantieren.
Johann Harstad, das muss man so deutlich sagen, hat sich mit seinem Stoff nicht überhoben. Es ist viel schlimmer. Er hat schlicht wenig zu erzählen, das aber in aller Breite. Darüber hinaus verschenkt er dann auch noch das Potenzial, das in der einen oder anderen Figur gesteckt hätte, indem er es durch den gnadenlosen Quasseltrichter seiner selbstverliebten Erzählstimme presst. Max' Vater hat einen Bruder, Ove, der bereits viele Jahre vor Max' Familie in die USA emigriert ist und sich fortan Owen nennt. Das ist eine hochinteressante Figur. Ein Musiker und Musikliebhaber, der der Spur des Sounds über den Atlantik folgt. Ein von den Zwängen der Frömmigkeit traumatisierter Mann, der die Anti-Vietnam-Bewegung und deren vermeintlichen Nonkonformismus als Renaissance einer neuen Religion ablehnt und sich als Freiwilliger in den Vietnamkrieg meldet. Nicht zuletzt, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ein Veteran, der sich später als Komponist für Gebrauchsmusik durchs Leben schlägt und durch einen glücklichen Zufall in einer herrschaftlichen Wohnung mit Mietbremse im legendären Apthorpe Building in Manhattan wohnt. Dort ziehen irgendwann auch Max und Mischa ein. Ein Autor mit Sinn für Erzählökonomie hätte aus der Owen-Figur einen eigenen Roman gemacht. Die Passagen, in denen Max Owens Biografie rekonstruiert, sind auch die mit Abstand besten des gesamten Romans. Allerdings muss man sie aus dem belanglosen Rauschen der Gesamtkonstruktion herausfiltern. Ein Leben in Erlebnisarmut also, nostalgisch verbrämt in Erinnerungsschleifen. Dann kommt der 11. September. Endlich eine existenzielle Erfahrung. Was Max einfällt, wenn er über die Flugzeuge nachdenkt, die in die Türme des World Trade Centers geprallt sind, klingt dann so.
Die Passagiere auf der rechten Seite des Flugzeugs hatten nichts anderes gesehen als den blauen Himmel. Vielleicht hatten sie sogar die Morgensonne in den Augen gehabt. Auf der anderen Seite mussten sie direkt auf den Battery Park und den Verkehr auf der West Street gestarrt haben. Ich konnte nur hoffen, dass es ihnen nicht zu sinnlos erschienen ist.
Da wird man dann doch einigermaßen fassungslos. Nein, so möchte man sarkastisch einwenden, höchstwahrscheinlich kommt den Opfern eines Terroranschlags der eigene Tod nicht sinnlos vor, sondern sie dürften froh gewesen sein, aktiv an der Weltgeschichte mitgeschrieben zu haben, was denn auch sonst. Wie nochmal kommt ein 1300-Seiten-Roman zustande? Durch den Wechsel von Tempo und Reflexionen. Die lesen sich dann in schönster Richard-David-Precht-Tradition so.
Und wer waren wir geworden? Erinnerten wir uns überhaupt noch an uns selbst? Und wenn ja, wie lange noch?
Max, Mischa und die TED-Offensive ist tatsächlich ein so dickes Buch, weil es voll ist von Redundanzen. Noch ein Beispiel. Max und Mischa fahren gemeinsam in den Urlaub. Max erinnert sich.
Im Sommer fuhren wir nach Kanada. Es war nicht in Stein gemeißelt, es gab auch Ausnahmen von der Regel. Wie das Jahr, als wir nach Arizona fuhren.
Das ist selbstverständlich eine Information, die schon immer gefehlt hat. Was nun folgt, ist eine sich über zwei Seiten erstreckende Beschreibung all der anderen besuchten Urlaubsorte, die nicht in Kanada lagen. Wohlwollend könnte man dahinter ein künstlerisches Prinzip vermuten, doch ganz gleich, in welche Richtung man auch denkt, es fallen einem wenige Argumente ein, um Jon Haastads überbordenden Mitteilungsdrang und seinen Hang zu ausufernder Banalität ästhetisch zu rechtfertigen. Was bleibt am Ende? Mischa hat Max verlassen. Das ist verständlich, sie kam auch selten einmal zu Wort. Aus Max egozentrischer Perspektive bleiben alle Figuren außer ihm selbst blass. Das ist zumindest eine Erkenntnis, für die es sich allerdings nicht lohnt, sich durch 1248 Romanseiten zu kämpfen.
Christoph Schröder über Jon Haastad, Max, Mischa und die TED-Offensive aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein, Rowohlt Verlag Hamburg, 1248 Seiten, 34 Euro. Der italienische Schriftsteller Primo Levi wäre am 31. Juli 100 Jahre alt geworden. Tatsächlich starb er bereits 1987 und doch sind viele seiner Beobachtungen weiterhin lebendig, darunter eine sehr bedrückende, die er aufgeschrieben hat in seinem Buch »Die Untergegangenen und die Geretteten«. Darin beschreibt Levi einen Traum, den viele KZ-Häftlinge hatten. Sie kehren heim, sind erleichtert und fangen an zu erzählen, doch ihre Nasenmenschen glauben ihnen kein Wort, teilweise wenden sie sich sogar ab und gehen. Wenn Leid nicht anerkannt wird, hat diese Nichtanerkennung Folgen für die Opfer, für die Gesellschaft, aber auch für die Täter. Es scheint also eine moralische Verpflichtung zu geben, den Opfern zuzuhören, aber es scheint ebenso gute Gründe zu geben, warum wir uns abwenden, sobald wir von Gräueln hören. Diesen hochaktuellen Fragen nähert sich die US-amerikanische Psychoanalytikerin Jessica Benjamin in ihrer Schrift »Anerkennung, Zeugenschaft und Moral – Soziale Traumata in psychoanalytischer Perspektive«. Thomas Arnold hat das Buch gelesen.
Zuschauer sind Unbeteiligte. Die Täter und ihre Opfer, das sind die anderen, die Beteiligten. Von den Bösen grenzen wir uns moralisch scharf ab, den armen Opfern gegenüber haben wir vage Schuldgefühle. Aber weder mit den einen noch mit den anderen identifizieren wir uns. Die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin geht davon aus, dass diese Empathielosigkeit auf Abwehrmechanismen beruht. Einerseits wollen wir uns nicht mit den Tätern identifizieren, weil wir sie dann als Menschen wie uns anerkennen müssten und uns als Menschen wie sie. Die moralische Abwehr des Monströsen verdrängt unsere eigenen monströsen Anteile. Täter sind die anderen. Wir schauen nur zu. Andererseits wollen wir uns nicht mit den Opfern identifizieren, gerade weil sie Opfer sind. Wir wollen keine Opfer sein und verdrängen daher, dass wir es jederzeit werden könnten oder vielleicht sogar schon sind. Das Leid der Opfer wirklich anzuerkennen, hieße, sie als Menschen wie uns wahrzunehmen und uns als Menschen wie sie.
Die Einstellung des nur auf das eigene Überleben bedachten Zuschauers bestätigt auf problematische Weise, was jene glauben, die Hass auf den anderen zum Ausdruck bringen. Dass es nur die Wahl gibt, in Sicherheit zu sein, das heißt in der Position des Beobachters, der sich vom anderen distanziert, oder aber selbst der gefährdete andere zu sein. Nur einer kann leben.
Genau diese Annahme ist nach Benjamin falsch. Alle können leben, wenn alle sich gegenseitig leben lassen. Die Zuschauer müssen sich dann jedoch beteiligen, als Zeugen. Zeuge statt Zuschauer zu sein bedeutet, menschliches Leid zu bemerken, zu achten und zur Geltung zu bringen. Verweigerte Zeugenschaft ist für Opfer entsetzlich. Ohne Anerkennung schwanken sie zwischen Hilflosigkeit und Rachsucht. Unrecht nicht zu bezeugen, ist aber nicht nur für die Opfer und die möglichen Opfer der Opfer schlecht, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, weil die Gültigkeit der übertretenen Normen dadurch nicht anerkannt wird. Zeugenschaft als Anerkennung von Leid und Beglaubigung von begangenem Unrecht kann die Moralität einer Gesellschaft reparieren. Als Zeuge überwinde ich die Zweiteilung in Zuschauer und Beteiligte. Ich stelle mich auf eine dritte Position. Es ist diese dritte Position, die die Überwindung der falschen Dichotomien grundsätzlich ermöglicht.
Die psychische Position des Dritten erlaubt uns, all die fundamentalen Gegensätze wie die anderen und wir, Tat-Subjekt, Tat-Objekt, Gut, Böse, Schwarz, Weiß, zu transzendieren, indem wir anerkennen, dass jeder von uns, und sei es nur unbewusst, beide Seiten in sich trägt. Indem wir dies akzeptieren, erschließt sich uns ein psychisch-geistiger Raum, in dem wir über Schuldzuweisung und Polarisierung hinaus gelangen.
In der Position des Dritten geben wir den Gedanken auf, dass wir entweder ganz dies oder ganz jenes sind. Wir erlauben uns das Eingeständnis, dass wir nicht rein sind. Wir haben gute wie böse Anteile. Wir leiden und wir lassen leiden. Wir sind stark und schwach. Wir geben zu, dass wir zwischen Selbstschutz und der Anerkennung des anderen schwanken. Wenn wir unsere eigene Schwäche und Ambiguität dagegen nicht anerkennen, werden die schlechten, schwachen Selbstanteile ausgeschieden und projiziert. Die Idee der Reinheit ist gerade deshalb so gefährlich. Leid und Schwäche gehören dann zum Ausgeschiedenen, zum anderen, nicht zu uns. Solange Leid und Hilflosigkeit aber derart abgespalten werden, können wir weder eigenes noch fremdes Leid anerkennen. Das wiederum erzeugt Neid und Schuldgefühle, wenn wir anderen Opfern gegenüberstehen.
Offenbar leiten sich der Hass auf Flüchtlinge und Immigranten, den wir derzeit erleben, und die Leugnung von Verantwortung für diejenigen, deren Lage wir historisch gesehen mit herbeigeführt haben, etwa durch die Invasion im Irak, ganz zu schweigen von früheren neokolonialen Interventionen, aus genau dem Empfinden ab, dass uns selbst kaum mehr Wertschätzung, Schutz und soziale Sicherheit gewährt wird, als denen, von denen wir uns bedroht sehen.
In der Position des Dritten wird demgegenüber sichtbar, dass Würde wächst, wenn wir anderen Anerkennung zollen. Das Dritte setzt daher dem Motto »Wir oder die« ein anderes, ein besseres Prinzip entgegen, nämlich dieses »Wir alle sind Menschen«. Natürlich bleiben die Opfer dennoch verletzt und die Täter schuldig. Aber sobald die Täter nicht mehr nur als Täter, die Opfer nicht mehr nur als Opfer gesehen werden, kann Heilung stattfinden. Erkennen die Täter das Leid ihrer Opfer und damit ihre eigene Monstrosität an, können sie Reue zulassen. Erkennen die Opfer die Menschlichkeit der Täter an, können sie diesen vielleicht vergeben und deren Reue bestätigen. Jessica Benjamin betreibt mit ihrer Kritik an falschen Dichotomien geradezu Logik im psychoanalytischen Register. Sie geht dabei essayistisch vor. Themen werden vorgestellt und dann nach und nach entwickelt. Theoretische und erzählende Passagen wechseln sich ab. Die erzählenden Abschnitte beruhen auf eigener wie fremder Erfahrung. Der Essay ist dadurch nicht nur äußerst lesenswert, sondern auch sehr lesbar. Dieses kleine Buch ist eine Empfehlung. Zuletzt auch aufgrund der hier abgedruckten Laudatio, in der trefflich begründet wird, weshalb Jessica Benjamin den Hans-Kilian-Preis völlig zurecht erhalten hat.
Thomas Arnold über Jessica Benjamin, Anerkennung, Zeugenschaft und Moral, soziale Traumata in psychoanalytischer Perspektive. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Elisabeth Forspohl und Christoph Tunk. Psychosozialverlag Gießen, 82 Seiten, 16,90 Euro. Täglich erreichen den Büchermarkt Meldungen über bald erscheinende Romane und Sachbücher. Doch selten schafft es eine dieser Meldungen, gleich auch von der DPA, der Deutschen Presseagentur, vermeldet zu werden. Und zwar ist seit heute bekannt, dass die aktuelle Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher im März 2020 einen neuen Roman herausbringen wird. Er erscheint im Tscholnay Verlag in Wien und trägt den Titel »Ich an meiner Seite«. Birnbacher geht darin der Frage nach, was ein nützliches Leben ausmacht. Passenderweise und gar nicht mit Blick auf diese Ankündigung haben wir bereits eine Lesezeit eingeplant mit Birgit Birnbacher, die Sie hören werden am diesen Mittwochabend. Mehr Literatur gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck. Unter anderem mit einer Rezension zu Andrea Röpke, Andreas Speit, Völkische Landnahme, Alte Sippen, Junge Siedler. Gerade erschienen im Christoph Links Verlag Berlin. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, unter anderem mit einem Blick auf die sogenannte Nashorn-Dasselfliege. Mehr weiß in wenigen Minuten Ralf Krauter, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.